Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen. Wir möchten heute dem Thema Enkel der Vertriebenen nachgehen. Wir haben uns ja vor einigen Wochen in dem Gespräch über die Vertreibungsdebatte in Deutschland und in Polen intensiv mit dem Schicksal der nach dem Zweiten Weltkrieg Vertriebenen und der aus ihrer Heimat im Osten geflüchteten Deutschen auseinandergesetzt. Um das Thema jetzt von einem ganz anderen Blickwinkel aus nochmal aufzugreifen, möchte ich einmal die dritte Generation zu Wort kommen lassen, also sozusagen die Enkel der Vertreibung. Die Anregung dazu verdanke ich Ralf Pasch, der gerade ein Buch zu diesem Thema vorbereitet. Außerdem dabei ist Matěj Spurný aus Prag zugeschaltet, der sich in der tschechischen NGO Antikomplex engagiert. Und Ulrich Miksch, er ist in Ostdeutschland geboren und er ist Mitglied der von sudetendeutschen Sozialdemokraten gegründeten Seliger Gemeinde. Herzlich willkommen an Sie alle drei.
Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Pasch, an Sie die erste Frage. Was hat Sie denn dazu bewegt, sich gerade mit der Generation der Enkel der Vertreibung zu beschäftigen? Und was ist die Fragestellung bei den Interviews, die Sie für Ihr Buchprojekt führen?
Ich muss sagen, das ist bei mir erstmal ein ganz persönlicher und sagen wir mal auch ganz subjektiver Ansatz gewesen. Meine Großeltern väterlicherseits sind beide Sudetendeutsche, wie man heute gerne sagt. Der Begriff ist ja auch nicht so ganz korrekt. Aber eben dort geboren und ich war als Kind, ich komme auch aus der ehemaligen DDR, war als Kind mit den Großeltern des Öfteren da und bin natürlich durch diese vielen Besuche und durch den engen Kontakt zu den Großeltern sehr stark mit diesem Thema konfrontiert gewesen. Hinzu kommt, dass mein Großvater seine Lebensgeschichte aufgeschrieben hat und da natürlich das Thema sehr, sehr breiten Raum einnimmt. Und ich hatte lange Zeit überlegt, da ich als Journalist arbeite und auch hin und wieder Buchveröffentlichungen mache, was mache ich eigentlich mit dieser Lebensgeschichte des Großvaters? Kann man die in irgendeiner Form journalistisch oder anderweitig veröffentlichen, publizieren? Und beim Nachdenken darüber kam mir dann irgendwann der Gedanke, warum gehe ich nicht einfach mal weg von dieser Geschichte des Großvaters und schaue mal, wie geht es eigentlich Leuten aus meiner Generation?
Wann sind Sie geboren, wenn ich das fragen darf?
Ich bin 1967 geboren, auch in der ehemaligen DDR, wie ich schon sagte, wo das Thema ja nochmal auf eine besondere Art und Weise, wie Herr Miksch ja auch weiß, behandelt wurde oder nicht behandelt wurde. Und so kam eigentlich die Idee zu diesem Buch zustande. Ich möchte noch betonen oder unterstreichen, dass es keine wissenschaftliche Arbeit ist, sondern wirklich erstmal ein journalistischer Ansatz, der vielleicht manchmal ein bisschen naiv oder blauäugig wirkt, aber mir ging es gerade darum, eben auch mal rauszugehen, einerseits aus der wissenschaftlichen Debatte, aber auch aus der, sagen wir mal, in Anführungszeichen, aktuellen politischen Debatte, die ja doch mit sehr vielen Stereotypen belastet ist und immer wieder in dieselbe Richtung geht. Also da mal ein bisschen wegzukommen und zu schauen, wie geht es dieser sogenannten dritten Generation oder den Enkeln. Das ist eigentlich mein Anliegen. Auf beiden Seiten, also sowohl als auf deutscher Seite als auch auf tschechischer Seite.
Naja, das trifft sich ja ganz gut mit dem Anliegen von moekompetenz.de, denn die Gespräche hier haben ja auch keinen wissenschaftlichen Anspruch und gehen ja meistens auch davon aus, dass man einfach mal nachfragt. Und deswegen möchte ich das dann gleich auch machen und möchte so wie Sie auch einen Tschechen fragen, warum er sich mit der Geschichte der Sudetendeutschen in Böhmen und Mähren beschäftigt. Die nächste Frage geht nämlich an Matěj Spurný. Antikomplex hat in Tschechien relativ viel Aufsehen erregt, weil die Initiative ein relativ lange bewahrtes Tabu gebrochen hat, so habe ich es zumindest wahrgenommen, indem erstmals die Frage nach dem Verlust gestellt wurde, den der Odsun, wie es im Tschechischen heißt, also der Abschub, oder eigentlich müsste es ja Vychnání heißen, also Vertreibung der Deutschen aus Böhmen und Mähren, dieser Verlust der Böhmen und Mähren entstanden ist, und zwar entstanden ist als Kulturlandschaft und auch für die Tschechoslowakei und später Tschechien als Ganzes. Wie kam es denn dazu, dass Antikomplex entstand und dass gerade dieses Themenfeld bearbeitet wurde? Und was hat Sie ganz persönlich dazu gebracht, an diesem Perspektivwechsel in Tschechien mitzuwirken?
Ja, das ist eine sehr komplexe Frage natürlich. Ich versuche nicht allzu lang zu sprechen. Ich würde an der ersten Stelle sagen, dass wir nicht die Ersten sind, die sich mit diesem Thema kritisch befassen. Es gab wichtige Debatten, vor allem in den Kreisen des tschechischen Widerstands, also Dissens in den 70er, 80er Jahren. Das war natürlich eine kleine, winzige Minderheit in der Gesellschaft, aber trotzdem waren diese Inspirationen, diese Debatten, die damals natürlich im Untergrund geführt wurden, die waren sehr wichtig auch für uns in den 90er Jahren, als wir angefangen haben, als Studenten sich für die Fragen zu interessieren. Also das ist sehr wichtig. Wir sind wirklich nicht die allerersten. Warum ich und auch meine Freunde und Kollegen aus Anticomplex sagen wir uns dafür interessieren, teilweise hängt es damit zusammen, dass wir fast alle aus diesen Gebieten kommen, also aus dem ehemaligen Sudetenland. Ich komme aus dem Riesengebirge und wenn man da die Augen offen hat, dann trifft man in diesen Gebieten auf Spuren dieser Geschichte, über die so lange eben wenig gesprochen wurde, vor allem vor 1989. Und das war für mich und auch für andere Leute meiner Generation in den 90er Jahren etwas Spannendes. Es war nicht mehr so schwierig, darüber zu sprechen, das zu entdecken. Es war aber immer noch so ein verschwundenes Atlantis. Und das ist etwas, was einen lockt. Außerdem war das ganze Thema in der zweiten Hälfte der 90er Jahre sehr spannend, weil es eben immer sehr kritisch behandelt wurde von dieser kleinen Minderheit von den ehemaligen Dissidenten, die eigentlich immer irgendwie ein bisschen in der Isolation blieben und für uns inspirativ waren, aber für die Mehrheit der Gesellschaft irgendwie eher am besten noch provokativ, aber die waren einfach immer noch isoliert. Und das alles hat uns als junge Geschichtsstudenten oder mich noch auch im Gymnasium schon sehr interessiert. Und was uns dann noch provoziert hat, auch im negativen Sinne, war, dass politische Gespräche, also dass in der Politik zu der Zeit, in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, immer wieder gesagt wurde, was geschehen ist, das ist geschehen, das ist jetzt Geschichte, die jungen Menschen interessiert das gar nicht mehr, die wollen in die Zukunft schauen. Und das kam uns irgendwie sehr, sehr oberflächlich, weil wir also jung waren, aber uns hat es interessiert, was da geschehen ist und was da verloren ging. Und das hat uns vielleicht noch mehr dazu bewegt, dass wir gesagt haben, da müssen wir was machen. Und deshalb haben wir 1998 Anticomplex gegründet.
Ich werde Sie gleich in der nächsten Runde auch noch danach fragen, wie es dann konkret angefangen hat. Aber zunächst mal möchte ich diese Frage des Verschweigens mal weitergeben an Herrn Miksch. Nämlich, Herr Miksch, bei Ihnen ist der Fall ja eigentlich etwas klarer. Die Geschichte der Familie Ihres Vaters ist im Sudetenland verwurzelt. Und da scheint es ja auch natürlich, dass Sie sich als Kind eines Vertriebenen auch mit der Geschichte der Vorfahren und deren Heimatregion beschäftigt haben. Sie sind ja aber in der DDR aufgewachsen und das Schicksal der Vertriebenen wurde dort ähnlich wie in der Tschechischen Republik lange Zeit gar nicht angesprochen. Erzählen Sie uns doch mal, warum Sie sich dann in der Seliger Gemeinde engagieren, jetzt nach der Wende, und wie Sie dazu gekommen sind.
Ja, also die Vergangenheit meines Vaters ist mit seiner Heimat und seinem Herkommen und so war uns natürlich immer klar. Also mein Vater hat natürlich immer darüber gesprochen, woher er gekommen ist. Aber es war eben sozusagen in einem öffentlichen Diskurs, sagen wir mal in der Schule, in Zeitungen oder sowas, konnte das nicht thematisiert werden. Und deswegen war das sozusagen mein Bezug über die Familie. Jedoch sind durch die Vertreibung willkürlich Familien auseinandergerissen worden, sodass sich für mich der Familienhintergrund, die Verwandten und das soziale Umfeld mir im Grunde nie ganz klar waren. Ja, also das heißt also, wie weit die Familie verzweigt war, wie das sozusagen mit dem Schicksal der Vertreibung zusammenhing und so, das war mir nicht so klar. Und seit dem Ende der DDR konnte man allerdings darüber wieder etwas einfacher sprechen. Und ich habe bemerkt und habe das auch verfolgt, wie mein Vater begonnen hat, sozusagen sich wieder seiner Heimat etwas mehr zuzuwenden. Also ich meine, er war immer auch dorthin gefahren, aber natürlich nur für wenige Tage, nur für Momente innerhalb, also um sozusagen nochmal die Heimat zu sehen, aber in einem größeren Zusammenhang fand das nicht statt. Und ich habe also beobachtet, wie er seit Mitte der 90er Jahre dann zu Klassentreffen fuhr, wozu ich dann so Anfang 2000 auch hinzustieß auf Einladung meines Vaters. Und dort konnte ich ein bisschen erkennen, also was waren die Nachbarn meines Vaters, was haben die für Geschichten zu erzählen. Und das war eigentlich so für mich eine erste stärkere Annäherung an die Landschaft, also ganz konkret hier die Umgebung von Teplitz-Schönau, heute Teplitzer. Und das ist sozusagen neben anderen Einflüssen, die ich hier in Berlin auch gehabt habe, bei der Frage, wie ist das eigentlich historisch alles zu erklären, und ich hier eben auch auf Mitglieder der Seliger-Gemeinde gestoßen bin, die hier in Berlin aktiv sind, war aber der eigentliche Auslöser, zur Seliger-Gemeinde zu stoßen. Nach dem Tod meines Vaters war es eigentlich für mich ein Bedürfnis zu sagen, ich muss schon irgendwie auch dazu stehen, dass das also zur Geschichte der Familie gehört, und dieses Herkommen aus der Tschechoslowakei. Deswegen dachte ich muss das irgendwie symbolisieren oder ein Zeichen setzen, und es gibt eben eine Besonderheit, dass eben auf dem Friedhof meiner Vorfahren, das heißt also auf dem Schönauer Friedhof in Teplitz-Schönau, befindet sich also der Grabstein und das große Ehrengrab für den ersten Vorsitzenden der sudetendeutschen Sozialdemokratie in der Tschechoslowakei, Josef Seliger, der bereits Ende 1920 mit 50 Jahren starb und der dort auf dem Friedhof also einen riesigen Stein hat, der also sehr...
Das würde mich gleich interessieren, wie ist denn dieses Grab während der Zeit der Tschechoslowakei vor der Wende gepflegt worden? Weil eigentlich ist es ja ein Anforderungspunkt, ja, es ist eigentlich ja auf jeden Fall ein Antifaschist, mit Sicherheit kein Anhänger der NSDAP oder der Heinlein-Partei.
Das waren ja die Sudetendeutschen sowieso nicht,
nicht. Wie wurde dieses Grab gepflegt? War das sichtbar, wer da lag, und ist das gepflegt worden im Gegensatz zu den anderen Gräbern?
Also ganz genau wissen, also ich weiß es nicht, aber ich vermute etwas. Weil es gibt diesen Stein, der, also ich meine, natürlich in der lokalen Bevölkerung war das sicherlich immer irgendwie ein bisschen bekannt, und ich denke, es gab auch eine gewisse Verehrung. Das ist nicht ganz auszuschließen, dass das auch eine Rolle gespielt hat. Aber der Grabstein hat in seinem aufgerichteten Teil eigentlich nur das ist so eine richtige, so ein Relief, ja, und da steht eigentlich nur Seliger, ja. Und auf dem Grabstein, also wo Josef Seliger steht oder so, das ist sozusagen waagerecht, also das ist sozusagen auch verwittert, ja, oder kann eben sehr schnell verwittern, sodass also nicht genau zu lesen war, dass hier Josef Seliger liegt. Und ich denke mir immer, man hat das halt stehen lassen, weil selig sind auf einem Friedhof sicher immer viele.
Also vielleicht sogar bewahrt worden aufgrund eines sprachlichen Missverständnisses.
Ja, das könnte sein. Also ist nicht ganz ausgeschlossen.
Herr Spurny, vielleicht gleich zurückgesprungen zu Ihnen. Was waren jetzt die ersten Spuren, von denen Sie Kenntnis genommen haben? Also das Erste, was Sie hat aufmerken lassen in Ihrer Kindheit, in Ihrer Jugend, wo Sie gemerkt haben, hier ist irgendwas, eine Schicht der Geschichte, über die nicht geredet wird, die einem aber eigentlich in die Augen springt. Also was waren da die Realia, die in Ihrer Kindheit und Jugend sozusagen Sie umgeben haben und die Sie nachher dann anders gedeutet oder später erst aufgeklärt haben?
Ja, das ist immer sehr schwer zu rekonstruieren, und als ein Historiker bin ich immer kritisch zu dem, was die Leute sagen über die ersten Eindrücke. Aber ich versuche das trotzdem. Die eine Sache, die vielleicht interessant ist, dass meine Lehrerin in der ersten und zweiten Klasse im Riesengebirge, die kam aus einer gemischten Familie, und das irgendwann, also nicht in der Zeit, als ich also 7 war in der Schule da, aber ein bisschen später, ich war mit ihr auch weiter dann in Kontakt, ein bisschen später habe ich das erfahren und habe von ihr auch einiges gehört und so weiter. Das war also so dieses Menschliche. Und dann kannten meine Eltern dann auch in der Umgebung noch andere Leute, die entweder aus gemischten Familien kamen oder eben Deutsche waren, und das waren eigentlich die einzigen Leute, die da so, also die da wirklich gewohnt haben, weil sonst im Riesengebirge waren viele, die da gearbeitet haben und die kamen und wieder gingen, aber die da langfristig gewohnt haben, dass also sehr viele viele unter denen waren und die hatten deutsche Wurzeln. Und das war schon wichtig. Und dann natürlich die ganzen kleinen Bauten in der Landschaft, die Wege. Und da wir haben nach 1989 haben meine Eltern da eine kleine Baude, also ein Haus gekauft direkt in den Bergen. Und mein Vater strengt sich bis heute sehr an, immer alles irgendwie so ursprünglich zu machen. Und wir haben da zum Beispiel eine alte Wasserleitung im Holz, also mehrere hundert Meter in so Holzhalbröhren. Und wenn man solche Sachen dann immer erneuert oder so, dann sagt mein Vater auch immer, wir müssen das so machen, wie sie es hatten, weil sie wussten, wie das hier funktioniert. Und dass sie das meint immer die Deutschen, die hier also vor dem Krieg gelebt haben. Weil das, ja, und also das sind so Momente, wo man als Schüler, junger Mensch, vielleicht noch Kind, irgendwie anfängt sich zu fragen, was sind die Sie, warum sind Sie nicht mehr hier, was ist geschehen, und so fängt das vielleicht an. Ich vermute aber, das sind nur einige von den Inspirationen. Später kam hinzu, dass ich mich allgemein anfing, für die Geschichte, für moderne Geschichte zu interessieren und angefangen habe, schon in Prag, also später auf dem Gymnasium, darüber Bücher zu lesen, und das war vielleicht genauso wichtig.
Herr Pasch, wir haben jetzt zwei Beispiele gehört von jungen Menschen, auf jeden Fall von Enkeln der Vertreibung, die sich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven kommend diesem Thema genähert haben. Ist das typisch nach den Gesprächen, die Sie geführt haben, oder gibt es da noch weitere Typen oder andere Zugänge, die Sie entdeckt haben? Wie war der Eindruck bei den Gesprächen, die Sie geführt haben, und wie sind Sie überhaupt auf die Leute gekommen, mit denen Sie gesprochen haben?
Ja, also mein Vorhaben sieht so aus, dass ich plane, etwa 20 bis 25 Interviews zu führen und daraus einige auszuwählen, die in dem Buch dann veröffentlicht werden, und möglichst jeweils die Hälfte aus Deutschland und aus Tschechien. Ich habe auf verschiedensten Wegen versucht, Interviewpartner zu finden, indem ich auf Veranstaltungen gewesen bin, indem ich das Projekt vorgestellt habe, unter anderem auch auf dem Sudetendeutschen Tag übrigens, indem ich im Internet Projekt vorgestellt habe oder mich in Gästebücher eingetragen habe und also sehr vielfältige Zugänge versucht habe zu finden.
Kann man sich bei Ihnen noch melden, wenn man ein junger Mensch ist, der sich mit in Tschechien oder Deutschland mit der Geschichte der Deutschen in Böhmen und Mähren beschäftigt?
Man könnte sich noch melden. Ich bin jetzt zwar sehr weit vorangeschritten und plane eigentlich bis zum Jahresende mal auch die Texte zu schreiben, aber wenn sich noch ein interessanter Kandidat finde, dann bin ich durchaus noch bereit, den aufzunehmen. Und der Ansatz des Buches soll auch sein, möglichst eine breite Streuung zu finden oder ein breites Spektrum von Leuten vorzustellen, die sich mit dem Thema sowohl privat als auch, sagen wir mal in Anführungszeichen, dienstlich oder vielleicht auch in irgendeiner politischen Dimension beschäftigen. Und das, was bald von den beiden beschrieben wurde, ist schon etwas, was sehr, sehr vielfältig auftaucht. Also das oft erstmal aus so einem, in Anführungszeichen, ganz privaten Zugang oder so einem ganz persönlichen Zugang etwas entsteht, was ja bis dahin führt, dass man in seiner beruflichen Karriere einen Weg einschlägt, der sich sehr stark in diese Richtung bewegt. Ich habe zum Beispiel einen Archivar in Tschechien interviewt, der jetzt einen Großteil seiner Arbeit eben damit in einem Großteil seiner Zeit sich damit beschäftigt, diverse Publikationen macht, Bücher veröffentlicht. Und auf deutscher Seite sind es Leute, die dann im Studium in irgendeine Richtung gegangen sind oder dann eben auch als, in Anführungszeichen, Funktionäre, zum Beispiel in der Sudetendeutschen Jugend eben tätig geworden sind. Ja. Also das Anliegen ist eben, verschiedenste Zugänge mal darzustellen, auch verschiedene Formen der Auseinandersetzung mit dem Thema vorzustellen.
Herr Miksch, vielleicht können Sie uns mal erzählen, welche konkreten Projekte eigentlich die Seliger Gemeinde oder auch andere Teile der deutschen Seite sozusagen vorhaben, um das, was Sie auch als Ihr Anliegen ausgedrückt haben, zu verwirklichen? Also was passiert denn konkret an Projekten, an Initiativen oder was tun auch Leute ganz konkret als Einzelpersonen, wenn sie ähnlich wie Sie sich dieser Geschichte der Vorfahren oder der Geschichte der Deutschen im Sudetenland nähern wollen? Was passiert da genau?
Ja, da werde ich natürlich jetzt sehr unfair sein wahrscheinlich, weil ich ja gar nicht alles kenne, ja. Aber das, was mir immer so klar ist, deutlich ist, die Seliger-Gemeinde ist ja sehr stark noch in Bayern verwurzelt, weil da ja auch die meisten oder sehr viele, also es ist ja ungefähr von den etwa 3 bis 3,5 Millionen Sudetendeutschen, die vertrieben wurden, sind ja ungefähr, also 1 Million etwa in die amerikanische Besatzungszone gekommen. Und das war eben in der Masse natürlich Bayern. Und da kann man doch schon feststellen, dass also da sehr viele aktive, auch jüngere Mitglieder, denn die Gemeinde hat natürlich vor allem alte Mitglieder, das ist ja auch klar, dass da also Jüngere sehr stark im grenzüberschreitenden Jugendaustausch, in grenzüberschreitenden Projekten aktiv sind. Was jetzt, sagen wir mal, als wichtigstes Moment, es gibt eigentlich zwei wichtige Aspekte, die man nennen kann für die Arbeit der Seliger Gemeinde in den letzten Jahren, die wirklich sehr viel bewirkt hat, meines Erachtens nach. Das ist zum einen die Verleihung des jährlich verliehenen Wenzel-Jaksch-Preises 2007 an den Jiří Paroubek, der sich als Ministerpräsident damals von Tschechien als erster, das war natürlich auch eine Initiative, die da im Hintergrund stand ein bisschen, sich der antifaschistischen Vergangenheit der Sudetendeutschen widmen wollten und 2005 also dafür Gelder der Regierung locker gemacht hat, um das zu erforschen. Denn man muss ja eins wissen, dass also neben der, sagen wir mal, doch sicherlich mehrheitlichen Begeisterung für die Sudetendeutsche Partei und für den Einmarsch Hitlers in Sudetenland es natürlich doch erhebliche Minderheit gegeben hat, zu der eben vollumfänglich die Sozialdemokraten gezählt haben, die sich gegen den Faschismus und natürlich gegen diese Einvernahme ins Deutsche Reich sozusagen gestellt haben. Und diese Vergangenheit ist im Zusammenhang mit der Vertreibung und der, sagen wir mal, Kollektivschuldthese, die damit ja verbunden war, also alle Deutschen sind schuld, nach 45, also alle Sudetendeutschen sind schuld, ist das natürlich verdrängt worden, dass es eine antifaschistische Vergangenheit gab. Und das war eigentlich die Brücke, die hier durch Paroubek begangen worden ist. Und das ist von der Seliger-Gemeinde 2007 gewürdigt worden mit dieser Verleihung. Das hat auch wirklich etwas bewegt, meines Erachtens nach, weil ich will nur mal eine Episode erklären, als Paroubek den Preis annahm und da gibt es dann so danach noch ein Mittagessen und als er dieses Mittagessen verließ, dann stand also diese Bundesversammlung, die das also da verliehen hat, standen plötzlich alle Menschen auf, also alle Seliger-Mitglieder und klatschten ihm Applaus, als er den Raum verließ, ja. Und das war irgendwie für mich auch ein Zeichen, dass man von tschechischer Seite irgendwie ein bisschen zu lange gewartet hat und dass die Hände eigentlich offen waren für eine Versöhnungsgeste in dieser Hinsicht, ja. Denn damit ist ja ein Lebensschicksal für viele verbunden gewesen, das einmal Exil bedeutete oder eben auch eine Emigration, eine innere Emigration, in der es also sehr schwierig war, dann in diesem nationalsozialistisch geprägten Sudetenland zu überleben. Und also das nur mal so als einen wichtigen Moment. Der andere wichtige Aspekt, den ich sehen würde in der Arbeit der Seliger Gemeinde, ist, dass man jetzt auch mal so eine Ausstellung gemacht hat, deutsch-tschechisch. Ja, das heißt also eine Ausstellung, Tafeln, auf denen die Geschichte der Seliger Gemeinde, der Sudetendeutschen Sozialdemokratie erzählt wird, aber eben auf Deutsch und Tschechisch. Und das tourt jetzt also im bayerischen Raum sehr viel und auch hinter der Grenze, wobei da wohl irgendwie die Beteiligung noch ein bisschen besser werden könnte. Aber das sind so jetzt, wie gesagt, ich bin unfair, ja, das ist mir auch klar, weil ich kenne nicht alle Initiativen, aber ich weiß, dass eben sehr viele auch im Jugendaustausch und so, ich kann das jetzt aber nicht so genau beschreiben, wie ich das andere beschreibe.
Ja, aber das dürfen Sie ja auch. Wir sind ja, wie gesagt, nicht mit wissenschaftlichem Anspruch heute hier, sondern ja. zum Teil auch hemmungslos subjektiv. Ja. Insofern ist mir ja auch wichtig, was Ihnen als erstes in den Sinn kommt. Die Frage an die andere Seite, an Matthias Stuchny, wie hat denn Antikomplex eigentlich diesen Ansatz dann umgesetzt? Also was ist dort genau passiert an Projekten und wie war die öffentliche Reaktion auf die intensive Beschäftigung mit diesem sudetendeutschen Erbe?
Na, da muss ich wahrscheinlich bei unserem ersten großen Projekt anfangen von 2002. Und das ist das Projekt Das verschwundene Sudetenland, Mizelá Sudety auf Tschechisch. Und das war irgendwie war das ein Durchbruch. Also es ging zuerst um eine Ausstellung, dann kam ein Buch und Internetseiten und so weiter. Das Prinzip der Ausstellung ist ganz einfach. Es ist eine Gegenüberstellung von alten Fotos, sagen wir von den 20er, 30er Jahren. Und den also Fotos von gleichen Stellen, die wir in unserer Gegenwart gemacht haben, also die ersten eben 2001, 2 und dann kamen nächste andere Regionen dazu. Und auch die neuen Fotos sind dabei schwarz-weiß, so dass man wirklich, dass die Farben jetzt nicht den Vergleich stören. Und es ging also um Dörfer und Städte und Landschaften in den ehemaligen Sudetengebieten. Und damit, es gibt dazu auch Begleittexte, aber es ist, die Interpretation ist da nicht das Wichtigste. Das Wichtigste sind wirklich die Bilder und wir stellten die Besucher der Ausstellung, wir konfrontierten sie mit diesen Bildern. Und dabei sieht man natürlich bei vielen Ortschaften, dass sie verschwunden sind, bei vielen Aufnahmen von einer früher gepflegten Kulturlandschaft sieht man eine Verödung, also Sachen, die unpolitisch sind, die mit einer klaren Sprache sprechen und über die man nachdenken muss. Und es ist irgendwie, es war auch ein bisschen Glück, vielleicht ein richtiger Moment oder so, es ist irgendwie gelungen, damit zu zeigen, dass diese Folgen der Zwangsaussiedlung wirklich uns bis heute irgendwie in diesen Gebieten also dass sie bis heute sichtbar sind, dass wir dadurch vieles verloren haben und dass es ein gegenwärtiges Problem ist. Und die Bücher, die es dazu gibt, die wurden irgendwie 20.000 Exemplare gekauft. Also die Ausstellung, es ist eine Wanderausstellung, die wandert immer noch und viele Rathäuser wünschen die zu haben und so weiter. Also es ist etwas, was schon mehrheitlich wirklich positiv, obwohl natürlich mit vielen Diskussionen und so weiter verbunden ist, aber es wurde positiv aufgenommen und ich will uns jetzt nicht damit glauben, aber es hat schon irgendwie dazu beigetragen, dass sich die Sicht auf diese Sachen noch geändert hat. Wie gesagt, das heißt nicht, dass wir die Ersten sind, aber durch das verschwundene Sudetenland ist es gelungen, manche Gedanken und Fragen aus der Isolation von einer intellektuellen Historiker-Diskussion sie an breitere Öffentlichkeit irgendwie rüberzutragen. Also das ist so das, würde ich sagen, immer noch eigentlich wichtigste Projekt, weil das so ein Durchbruch war. Und danach folgten erstens Projekte, die das irgendwie vertiefen, also weitere Bücher, auch Bücher über Menschenschicksale. Das neueste Buch heißt Sudetengeschichten und ist zweisprachig und da sind also Leute, die vertrieben wurden, also ihre Lebensgeschichten über die Integration auch in Bayern und so weiter und Leute, die in das Sudetenland gekommen sind, Tschechen und Emigranten und so weiter. Also auch Schicksale von einer anderen Integration in dem Sudetenland oder Grenzgebiet nach der Vertreibung. Also das sind Bücher, Projekte, die das vertiefen. Und das andere, was ich nennen würde, das sind Projekte für Schulen, die auch mit diesem Thema zusammenhängen, wo es auch über Kulturlandschaft und örtliche Geschichte geht. Das sind also teilweise auch mediale Projekte, aber vor allem für Grundschulen und Gymnasien.
Was die Smizini Sudeti angeht, dieses verlorene Sudetenland, kann ich da nur zustimmen. Wir hatten damals beim Mittostfestival in Breslau auch die Ausstellung vor Ort in Breslau, und das war natürlich in Schlesien auch eine ganz besondere Sache, diesen tschechischen Gedanken auch nach Polen rüberzubringen. Und inzwischen ist in Breslau ja die Entwicklung weit fortgeschritten und die Diskussion auch darum, dass man dieses reiche Erbe von Breslau als hauptsächlich deutsche Stadt durch lange Jahrhunderte auch inzwischen annimmt. Und da sind viele Dinge geschehen in den letzten 5 Jahren, seitdem das dort präsentiert worden ist. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr schönes, ein sehr spannendes und vor allen Dingen auch ein sehr emotionales Projekt, weil es eben nicht über den Intellekt, nicht nur über Texte, Begleittexte und Fakten geht, sondern eben auch ganz unmittelbar anspricht, selbst wenn man gar nicht weiß, was einem da präsentiert wird und von wo diese Aufnahmen sind. Ich erinnere genau die Luftaufnahmen auch, die eben gerade diesen Verlust von Kulturlandschaft besonders eindrücklich dargelegt haben. Meine Frage an Herrn Pasch: Wir haben jetzt viel über Minderheiten gesprochen. Herr Sbirny hat erwähnt, dass vor Antikomplex es schon intellektuelle Oppositionelle gab, die auch sich dieses Themas angenommen haben, versucht haben, gegen die Mehrheitsmeinung eben anzudenken und auch zu diskutieren. Herr Miksch hat gesagt, dass es eben auch eben in der DDR zum Beispiel nur wenige gab, die die historischen Tatsachen angesprochen haben. Und auch, ich denke, auch in der bayerischen, sudetendeutschen Diskussion ist es sicherlich auch so, dass eine Mehrheit, die eher den eigenen Verlust eben betont hat, einer Minderheit gegenüberstand, die sich auch kritisch mit der eigenen Rolle der Sudetendeutschen in der Geschichte eben auch auseinandersetzt. Sie haben jetzt einen etwas breiteren Überblick, weil Sie 20 oder fast 20 Leute inzwischen gesprochen haben, die sich aus einem anderen Generationenhintergrund mit dem Thema beschäftigen. Haben Sie das Gefühl, dass in den letzten 10 Jahren aus dieser Minderheit, die einen kritischen Blick auf diese Geschichte hat, eine Mehrheit geworden ist, dass aus diesen kritischen Ansätzen eher ein Commonplace geworden ist, oder ist bis dahin noch eine Menge Arbeit zu tun?
Also so weit würde ich nicht gehen, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, dass, oder vielleicht um nochmal zu sagen, mir geht es ja nicht darum, in Anführungszeichen in diesem Buch nur, sagen wir mal, die guten Sudetendeutschen oder sagen wir mal nur die Tschechen vorzustellen, die auf eine Verständigung aus sind, sondern es werden sicherlich da auch Konflikte oder Kontroversen deutlich werden, auch innerhalb der Position einer einzelnen Person. Ich würde sagen, auch in der sudetendeutschen Landsmannschaft oder wenn man über an den Ständen vorbeigeht auf dem Sudetendeutschen Tag in Augsburg, sind sicherlich viele Vertreter auch der jüngeren Generation, die quasi die Positionen ihrer Eltern und Großeltern noch im Rucksack mit sich herumtragen und zum Teil ähnliche Ansichten haben, die schon auch vieles verklären oder auch viele historische Tatsachen negieren. Aber ich habe schon den Eindruck, dass wenn man jetzt mal bei den Deutschen oder den Sudetendeutschen auf der deutschen Seite bleibt, dass durch diesen natürlichen Abstand zu den Ereignissen da eine, wenn nicht unbedingt eine kritische Einstellung, aber sagen wir mal eine etwas gelassenere Einstellung entstanden ist zu vielen Positionen, die da noch in den 60er oder sogar auch in den 70er oder 80er Jahren Tagesordnung waren. Also das, wenn man zum Beispiel mal in die Sudetendeutsche Jugend geht, die ja jetzt quasi mal die Nachwuchsorganisation der Landsmannschaft ist, dann beobachtet man da, dass es dort gar nicht mehr so sehr um irgendwelche politischen Positionen geht, sondern um eine Verständigung, um einen Brückenschlag in Richtung Tschechien geht. Und dass man da sehr stark daran interessiert ist, gemeinsame Veranstaltungen zu machen, auf beiden Seiten sich zu treffen, miteinander zu reden und in so einen, sagen wir mal, kulturellen Austausch zu treten. Und das finde ich schon erstmal sehr hoffnungsvoll, ohne dass ich jetzt die ganzen Konflikte und auch die Kontroversen auf politischer Ebene damit glattbügeln will. Die sind sicherlich noch da, aber ich glaube, dass die jüngere Generation schlichtweg durch ihren Abstand einfach mehr Möglichkeiten hat, mit diesen Themen und Auseinandersetzungen anders umzugehen.
Herr Miksch, wie empfinden Sie das? Ist das eher inzwischen Mehrheitsmeinung, Versöhnung, oder gibt es da immer noch viele auch in Ihrer Generation und jetzt nicht in der Seliger Gemeinde, aber insgesamt von den Enkeln der Vertriebenen, die, wie Herr Pasch eben gesagt hat, die Ansichten ihrer Eltern noch im Rucksack mit sich rumtragen?
Also das, was ich erlebe, ist eigentlich doch so dieses Aufeinanderzugehen. Ich denke, die Mehrheit der Enkelgeneration ist vermutlich gar nicht mehr interessiert an den Geschichten ihrer Vorfahren. Aber die, die interessiert sind, denke ich, sind doch eher auf dem Wege, da eine Verständigung auch, ich meine eigentlich auch ein Wachrufen sozusagen, also das würde ich für mich zumindest hier reklamieren, ein Wachrufen, dass die, dass man doch kritisch mit dieser Vergangenheit umgehen muss und dass man auch, also das empfinde ich so, dass, was der Herr Spohne auch sagte, dass das eben wirklich, also die Verluste auch klar werden für Tschechien, ja, für die tschechoslowakische Republik im, in der Nachkriegszeit. Und dass man eben dadurch auch ein Stück weit Europa baut, dass man sozusagen bestimmte Sachen nicht mehr ausblendet, die für ein gedeihliches Zusammenleben notwendig sind. Also das ist eigentlich so das, was ich empfinde. Aber wie gesagt, die Mehrheit sicher der Enkel sind gar nicht interessiert.
Wenn ich da einen Satz zu sagen darf, das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Gerade wenn man auf tschechische, um wieder mal auf die tschechische Seite zu gehen, ich habe dort auch mit Leuten gesprochen, die aus dieser deutschen Minderheit kommen, da ist es sehr stark zu beobachten, dass so diese Frage nach Identität oder nach Traditionen doch sehr in den Hintergrund gerät und dass die Frage auch nach Sprache und so weiter und sowas Ähnliches, glaube ich, gibt es auch auf wiederum der deutschen Seite bei den Nachkommen, dass, wie ich schon sagte, zum Beispiel immer der deutschen Jugend es darum geht, ein gemeinsames Zeltlager mit tschechischen Jugendlichen zu machen. Und alles, was Vertreibung und die Themen der Landsmannschaft oder des BDV angeht, doch ja eher so am Rande mitschwingt, aber nicht so stark im Vordergrund steht, wie man das vielleicht von außen meint.
Das klingt ja doch so ein bisschen nach dem Satz, der in der deutsch-tschechischen Zukunftserklärung steht, dass man übereinkommt, die Zusammenarbeit nicht mehr mit Fragen der Vergangenheit zu belasten und das Desinteresse eben dann doch zumindest teilweise segensreich wirkt, insofern, dass wenigstens die bösen Gedanken von Revanchismus und Rache mit Sicherheit nicht mehr mehrheitsfähig sind. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass Matěj Spurný da natürlich widersprechen wird und sagen wird, nein, das Vergessen darf auf keinen Fall die Leitlinie sein und wir müssen uns intensiver damit beschäftigen. Aber diese Frage an ihn nochmal und vielleicht eine letzte: Wie ist es denn in der tschechischen Gesellschaft? Solche Beschäftigung mit der sudetendeutschen Geschichte in Böhmen und Mähren, wie wird es aufgenommen von der Mehrheitsgesellschaft? Auch mit Desinteresse? Oder gibt es tatsächlich noch Reflexe, dass man hier sagt, wir dürfen hier nicht Wasser auf die Mühlen der CSU schütten und am Ende die Beneš-Dekrete in Frage stellen, indem wir eine solche Diskussion anfangen und dann politische Positionen räumen, die für uns immer wichtig gewesen sind in der Auseinandersetzung mit Deutschland? Wie reagiert die Mehrheitsgesellschaft auf Aktionen wie die von Antikomplex heute, Herr Spurný?
Das ist sehr stark eine Generationenfrage. Ich denke, diese politische Debatte über Beneš-Dekrete und so weiter, die wird wirklich immer schwächer. Sie, also ab und zu wird sie immer noch irgendwie politisch genutzt und es gibt immer noch genug Menschen, die darauf reagieren. Das letzte Mal hat man das gesehen bei dem Lissabonner Vertrag, wo das der Präsident Klaus nochmal mitnutzt hat, das Thema. Aber das wird immer weniger, würde ich sagen. Was aber relativ lebhaft ist, ist eben diese Frage der Kulturlandschaft, von dem deutschen Anteil an der gemeinsamen Geschichte in Böhmen und Mähren. Das ist etwas, was eben nicht nur Geschichte ist und was sehr stark heute mit der Entwicklung oder mit der Neugeburt der Zivilgesellschaft in diesen Gebieten zusammenhängt. Also Also ein großer Prozentsatz von den verschiedenen kleinen Gesellschaften, NGOs in den ehemaligen Sudetengebiet, ein großer Prozentsatz steht irgendwie im Zusammenhang mit dieser gemeinsamen Geschichte. Und also deshalb ist das etwas anderes als in Deutschland. In Deutschland ist das eine Geschichte von einer alten Generation, die vielleicht von manchen Kindern oder Enkeln nochmal rezipiert wird, aber die natürlich immer weniger wichtig wird, wenn die Menschen dann nicht mehr da sind. Aber für uns ist das die Geschichte von unserem Land, ja. Und das ist doch etwas, was nicht so ganz irgendwie ausgeblendet sein kann. Und dass es nicht so ist, das zeigt auch eben das große Interesse in allen Regionen. Und es wird auch ein Museum der Deutschen in den böhmischen Ländern gebaut mit einer gesellschaftlichen Unterstützung und auch mit einer politischen Unterstützung in Ust-Inadlaben. Daran beteiligen wir uns auch, also als Antikomplex. Und das sind alles Sachen, die schon sehr lebhaft verfolgt werden von der Gesellschaft. Die tschechische Tradition von Geschichtsdebatten ist relativ reichlich. Das hat schon mit Masaryk angefangen am Ende des 19. Jahrhunderts. Die tschechische Gesellschaft an sich ist in ihre Geschichte schon relativ interessiert und die deutsche Geschichte in böhmischen Ländern gehört zu unseren Geschichten.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für die Einblicke in Ihre Gedanken und in Ihre Projekte und die Einsichten, die Sie gewonnen haben dabei. Ich denke, die Diskussion darüber wird weitergehen und sie ist auch gleich möglich hier im Anschluss an dieses Gespräch, weil jeder einen schriftlichen Kommentar auf der Seite moekompetenz.de eintragen kann und den abschicken kann. Der muss dann erst noch freigeschaltet werden von mir, weil ich natürlich nicht möchte, dass unflätige oder revanchistische Dinge dort erscheinen. Aber alles, was im Rahmen des demokratischen Austausches ist, wird selbstverständlich vollständig und unverändert freigeschaltet. Für diese Kommentare bedanke ich mich im Voraus und insbesondere natürlich bei meinen drei Gesprächspartnern, bei Matthias Sturni, bei Ulrich Miksch und bei Ralf Pasch. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und bin gespannt, was an weiterer Diskussion darauf noch folgt. Herzliche Grüße nach Berlin und nach Prag. Vielen Dank.